Kultur im Wandel der Zeit. Der Podcast mit Raphael Krikow und Chris Fly.
Du hast jetzt einfach aufgenommen?
Ich habe jetzt einfach mal aufgenommen, du.
So, das wollte ich dir auch vorschlagen. Ich wollte dir vorschlagen, wir machen mal was ganz Neues. Wir nehmen sofort auf.
Ja, das machen wir doch jetzt gleich platt.
Hast du das auch überlegt?
Wie geht es dir?
Ja, Happy Thanksgiving.
Ach ja. Jetzt,
ja, genau.
Du bist heute nach wie vor in Amerika, ne?
Ich bin nach wie vor in Amerika und heute ist hier Thanksgiving, das der höchste Feiertag in den USA. Das heißt, hier werden nachher alle Truthahn essen, außer mir. Und ja, das ist halt hier so. Mir geht es so ziemlich, also ich wollte gerade sagen, am Arsch vorbei. Also kennen wir halt nicht so. Also bei uns ist das Heiligabend, hier ist Thanksgiving. Die feiern natürlich auch nochmal Best of Both Worlds Heiligabend in 4 Wochen, aber das ist, glaube ich, wichtiger hier für die.
Und wie war deine Woche?
Relativ highlightlos. Also ich kann eigentlich von nichts berichten, was ja schon berichtenswert ist eigentlich.
Aber das ist ja eigentlich auch der Sinn der Sache, oder?
Dass ich nichts berichte?
Ja, nein, ich meine, dass du da mal irgendwie ein bisschen runterkommst und irgendwie.
Das habe ich nicht gesagt. Im Moment, das habe ich nicht gesagt, dass ich hier runterkomme. Okay. Also ich komme hier aber runter.
Ja, das ist doch gut.
Nein, ich komme hier runter. Ich arbeite ja immer so ganz viele Listen ab, wozu ich zu Hause nicht komme. Und da bin ich auch relativ weit fortgeschritten. Und stelle natürlich auch fest, dass mir auch hier alle Leute meiner Projekte auf der Nase rumtanzen aus Deutschland. Und da muss ich mal, das muss ich mal abstellen, so ein bisschen.
Der Mann der Listen.
Der Mann der Listen.
Ja. Geil. Übrigens habe ich, du hast ja letzte Woche von diesem Beitrag erzählt, wo du auch mit dabei warst in Hamburg hier mit der Maxi-Single. Und du hast versäumt, mir zu erzählen, dass du halb Hamburg getroffen hast dort. Unter anderem die Moderatorin ist ja eine gute Freundin von mir und Sängerin meiner ehemaligen Band.
Ich weiß, ja.
Ja, das hast du vergessen.
Dass ich die da zwangsläufig getroffen habe, ist klar, weil das war halt die Moderatorin. Das an sich ist jetzt erstmal nicht bemerkenswert, weil die ja neben mir stand. Aber du hast recht, sie grüßte mich von dir. Und du hast recht, ich habe vergessen, eigentlich dieses spektakuläre Ereignis dir noch nachträglich mitzuteilen.
Und dann waren ja auch mehrere Leute, die ich kannte, im Publikum. Das Thema war ja Maxi-Singles, ne? Was wir auch unbedingt mal ganz bald machen müssen.
Das ist richtig.
Und mir wurde erzählt, du hast eine Modern Talking Maxi gespielt, ne?
Vielen Dank, stimmt aber nicht. Ich habe zur Belustigung aller, was man von mir gar nicht erwarten würde. Also man muss kurz erklären, jeder dieser zwei Studiogäste, die durften auch natürlich Maxis mitbringen, die sie dann vorgespielt haben, anhand derer sie ein bisschen Sachen erklärt haben. Und ich habe ganz entgegen der Erwartung an mich, habe ich natürlich Stars on 45 vorgespielt.
Ich wollte nämlich wissen, was du wirklich gespielt hast.
Stars on 45, das war meine erste, die haben wir auch gleich abgebrochen, weil das natürlich unsäglich eigentlich ist. Aber da kann man eine Geschichte zum Maxi Single ein bisschen dran erzählen, aber das ist auch wurscht. Das wäre mal wirklich ein Beitrag, ein eigener. Aber nein, ich hatte dann noch B-Movie, Nowhere Girl. Das war so eine meiner absoluten, ich glaube, meine erste Maxi, die ich hatte. Eine meiner Lieblings-Maxis. Nee, die erste war es nicht, aber so. Cool. Und die dritte kann ich mich nicht mal mehr dran erinnern, was ich da gespielt habe, ehrlich gesagt. Naja, egal. Also es war, ja genau. Da waren auch mehr Leute. Da war zum Beispiel auf einmal Inkognito, der Geschäftsführer von Mojo. Der hat sich das auch angehört. Den hatte ich allerdings auch eingeladen, aber der war auf einmal da. Dann waren einfach noch ganz spannende andere Leute da irgendwie. Das war sehr lustig. Aber das ist ja auch schon lange, lange, lange her.
Ja, cool.
Sau cool. So, du hast bestimmt wieder unfassbar viele spannende Sachen erlebt.
Unfassbar. Nee, tatsächlich bin ich sehr konzentriert auf die Fertigstellung meines neuen Albums. Da sind.
Das macht man doch im Tag so normalerweise.
Viel Feintuning passiert. Was meinst du?
Das macht man doch in einem Tag normalerweise.
Ja, genau.
Also so stellt man sich das immer vor.
Ja, genau.
Mit KI und so, kein Problem.
KI, das ist ja heute unser Thema, ne?
Auch, ja. Genau.
Ja, nee, aber nochmal sonst zu meiner Woche, so dies und das tatsächlich. Viel zu tun in jederlei Hinsicht, auch jobtechnisch. Und wir kommen gleich mal zu unseren Tipps, würde ich sagen, weil das ist nämlich auch ein Highlight meiner letzten Woche gewesen. Ich habe beim Rumseppen letzte Woche Freitag auf Arte ein grandioses Konzert gesehen. Und zwar Die Band Air.
Ah, gibt's noch.
Die in der Royal Albert Hall ihr legendäres Album Moon Safari gespielt haben.
Hab ich.
Spektakulär, wirklich spektakulär. Es ist, also ich war so glücklich, da so zufällig drauf gestoßen zu sein. Ich habe leider den Anfang verpasst, aber das werde ich so als extra Bonbon mir demnächst mal so rausholen, weil die Show war so grandios, minimalistisch und so, aber so großartig. Und das ist, finde ich, ja so der absolute Best Case, so, ne? Wenn es so ein legendäres Album gibt. Für die Leute, die es nicht wissen, er haben in den 1990er Jahren ein ziemlich legendäres Album aufgenommen, Moon Safari. Und das war alles so ein bisschen in dem Sound French Touch, nennt man den. Das ist so eine Riesenwelle gewesen, die so aus Frankreich kam. Unter anderem auch Daft Punk, kennen ja viele.
Hätte man gar nicht vermutet bei dem Namen.
Hätte man bei Air, meinst du?
Nee, bei French Touch, das ist aus Frankreich. Oh, gut.
Hätte man gar nicht vermutet, ne? Nee,
nee,
stimmt. Ja, gut, dass ich das jetzt hier nochmal erkläre.
Ja, das ich auch.
Ja, jedenfalls ist das die absolut Best Case, finde ich, wenn man so eine Platte, die man sowieso kennt, dann auch noch so wirklich einzigartig darstellt. Also die haben auf der Bühne so einen rechteckigen Raum aufgebaut. Wie ich schon sagte, sehr minimalistisch. Alle vier waren es, glaube ich, in weiß gekleidet. Und dann natürlich eine LED-Leinwand dahinter. Und eben weil das in dieser riesengroßen, feudalen Royal Albert Hall halt stattgefunden hat und der Raum so trotzdem so begrenzt war, ist das auch von den Kameraperspektiven so einzigartig und toll aufgenommen worden. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Habe ich, glaube ich, auch häufiger schon also Sachen von Arte empfohlen. Es ist immer wieder cool, was Arte so ausstrahlt manchmal. Und ja, das war so ein kleines Highlight meiner letzten Woche.
Super. Also,
ja.
Das interessiert mich auch sehr, weil er habe ich gerne gehört. Und ich sammle ja Musikdokus und Live-Konzerte, wenn es Acts sind, die mich interessieren. Das werde ich mir also wirklich auch mal angucken. Hier habe ich auch vielleicht die Zeit dafür.
Ja, mach das unbedingt. Ist glaube ich, in der Mediathek immer noch.
Ja, ganz bestimmt. Und ich habe ja solche nicht ganz halblegalen Tools, wo ich mir das auch immer so schön...
Ist natürlich mit einem lachenden, mit einem weinenden Auge dann immer so, wenn man sowas dann so entdeckt, weil man irgendwie sich auch sagt, Mensch, schade, warum habe ich davon nicht vorher Wind bekommen, ne? Dann wäre ich
Wieso?
Da vielleicht sogar hingefahren.
Ach so, ja, Royal Albert Hall. Bestimmt ja. Super einfach, Karten zu kriegen für so ein Event.
Ja, ganz einfach. Aber das ist auch eine eigene Folge wert.
Das, ja, allerdings.
Ja.
Ja, da wäre ich ja dieses Swing When You're Winning Konzert mit Robbie Williams in der Robert Albert Hall. Vielleicht erinnert sich da noch jemand dran.
Warst du da?
Nein, war ich nicht. Aber diese DVD habe ich, das ist, glaube ich, eine meiner meist am häufigsten gesehenen DVDs.
Total geil.
Find super, wirklich
mega.
Richtig super.
Mega.
Also dieses, man muss ein bisschen kurz erklären, der hatte halt reine... Swing-Klassiker nochmal interpretiert, praktisch auf der Bühne mit dem Philharmonischen Orchester London und das ist wirklich super. Ist allerdings schon 20 Jahre her, glaube ich.
Absolutes Highlight, ja, aber also wirklich auch sehr sehenswert, finde ich auch.
Aber ich habe ein Highlight.
Ja.
Ja, ein technisches aber.
Erzähl.
Ich würde dich auch sehr interessieren und zwar komme ich in den USA an, klar, ich bin ein bisschen länger da und stelle auf einmal fest, dass ich in meinem, jetzt ist was für Mac- und iPhone-User, muss ich gleich dazu sagen, die ein bisschen interessiert sind an lustigen Gadgets, die es da so gibt, und stelle fest, dass ich ein Programm in meinem Programmordner habe, also ein Systemprogramm, also von Apple, taucht da auf einmal auf, das heißt iPhone-Synchronisierung oder Synchronisation. Ich tippe das so an, das ist es, kenne ich noch nie gesehen, klick das so an und auf einmal hast du dein iPhone 1:1, so wie du es theoretisch vor dir liegen hast, auf deinem Bildschirm. Genau das Gleiche. Und du kannst dieses Tool, also das Programm auf dem Bildschirm, was nichts anderes ist als der Screen deines iPhones, und zwar, das kannst du genauso benutzen wie dein iPhone. Das heißt, du kannst alles an diesem, am Rechner auf diesem kleinen Screen machen, was du auch an deinem iPhone machst.
Geil ist das denn?
Ja, und vor allen Dingen ist das so geil, weil du kannst jetzt auf einmal, was mich nämlich immer nervt, werden wahrscheinlich einige auch benutzen, weil es mittlerweile zwangsläufig so ist, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ich benutze den Google Authenticator. Also wo du, wenn du Programme öffnest, das nochmal bestätigen musst. So, dein iPhone kann jetzt in der Küche liegen und du kannst im Wohnzimmer an deinem iPhone auf dem Rechner das auch bestätigen. Du brauchst dein iPhone nicht mehr in die Hand nehmen. Du kannst Bilder kopieren, die du gerade vor einer Stunde am iPhone gemacht hast,
Ich
und
wollte
am
gerade sagen,
Rechner
das
nur.
funktioniert dann auch wie so eine Festplatte, die dann auf deinem Bildschirm
Eine Festplatte nicht,
erscheint.
sondern du steuerst im Grunde über diesen 1:1 Kopie des Screens des iPhone komplett das iPhone, aber eben an deinem Rechner.
Das habe ich schon verstanden, aber wenn ich an meinem, also wenn das jetzt auf meinem Schreibtisch erscheint und ich dann in
Ja.
meine Fotoalben reingehe, kann ich dann ein Foto auch rüberziehen auf meinen Schreibtisch?
Das glaube ich nicht, aber du kannst, was du ja machen kannst, kopieren, wie du es am iPhone auch kopieren würdest,
Ja.
und zum Beispiel einsetzen. Das geht 1:1, und zwar auf eine Sache am Rechner einsetzen.
Ach, super.
Da kommen da tausend Ideen, was du auf einmal machen
Ja.
kannst, was du vorher nicht machen konntest. Jede Messenger-App, die du nicht als Programm auf dem Rechner hast, kannst du jetzt am Rechner bedienen, weil du benutzt es nämlich den Screen des iPhones.
Lustig, ne? Da sind wir, das ist auch so ein Thema, ne? Im Wandel der Zeit, an was man sich alles so gewöhnt. Ich weiß noch, als ich es spektakulär fand, dass man über AirDrop Dinge
Ja,
von
ja,
einem
ja.
Raum zum anderen irgendwie befördern
Genau.
kann, so eine
Ja,
Datei und so. Das
ja,
habe ich,
ja.
das fühlte sich
Jetzt.
damals an wie Zauberei irgendwie
Jetzt kommt der Haken.
durch die Luft. Was war der von dem neuen
Jetzt
Feature
kommt von
da?
iPhone-Synchronisation der Haken.
Na?
Das ist wirklich, also wer das mal erlebt, das ist wirklich super spektakulär. Und ich dachte mir schon so, warum weiß ich das? Aber ich bin so ein App-Mac-Freak und ich weiß eigentlich diese Sachen immer, weil ich die ganzen Newsletter lese und so. Warum ist mir das noch nicht untergekommen? Und dann dachte ich, okay. Und dann habe ich einen guten Freund von mir, der auch sich mit solchen Sachen sehr beschäftigt, habe ich das geschrieben, habe gesagt, super, hast du das mal gesehen? Das ist ja echt genial. Dann, da war er echt überrascht, hat er auch nicht gesehen. Dann rief er mich an, eine Stunde später. Ja, habe ich meinem Sohn erzählt, der interessiert sich da auch sehr für. Der meint, das hast du deswegen noch nicht gesehen, weil das nur in den USA funktioniert.
Nein.
Doch.
Ja, aber das ist nicht das Einzige, was nur
Ich
in
weiß.
in den USA
Also
funktioniert. Ne?
jetzt sind wir
Das
nämlich bei der
passt ja auch zu,
KI, genau, ja.
ja genau, das passt ja auch zu unserem Thema, ne?
Ja.
Weil künstliche Intelligenz, das ist in den Staaten, die haben einfach andere Gesetze. Und genau
Genau.
deswegen sind Apple so ein bisschen die Hände gebunden, die KI-Features in Europa zu veröffentlichen. Ne?
Genau. Aber ich habe die KI mal befragt, wann kommt das noch? Europa, das wird
Und
natürlich irgendwann auch nach Europa kommen. Und spannend dabei ist übrigens, dass diese gesamte App komplett in Deutsch ist.
aha.
Natürlich. Funktioniert nur nicht in Deutschland.
Ach, krass.
Naja, wollte ich nur, das war ein lustiges technisches Gadget, was
Ja,
wir.
spannend, auf jeden Fall. Wollen wir noch mal unsere
Genau.
Tipps? Hast du einen Tipp, einen Musiktipp?
Das war mein Tipp, habe ich ja gesagt. Das war mein. Du hast ja einen Musiktipp, also das war ja wohl das R-Konzert, oder war das nicht der Tipp? Doch.
Nee, das war einfach nur ein
War irgend so ein
Erlebnis von
Tipp. Wir
meiner.
können auch mal eine Folge machen mit nur so Tipps.
Ja.
Technisch, Musik,
Ja,
Film.
absolut, das können wir auch. Ich habe aber auch einen Songtipp, und zwar eine Band namens The Flints. Und der Song heißt Serengeti. Auch wieder wie viele von den Songs, die mir so über den Weg laufen, oder denen ich begegne, sehr natürlich ein bisschen 80s-Influence, aber mit relativ modernen Produktionsmethoden. Richtig toll. Tue ich in die
Das sind
Tipps-Playlist.
immer die Flintstones, wie du gesagt
Ja, die
hast.
Flintstones. Genau. Ist auch ein Thema,
Gut.
ne?
Ja, ach Gott, ja.
Ja, Zeichentrick. Ja,
Ja, le
aber
letzte
kommen wir zu
Show
dem heutigen
gehen.
Thema. Unser heutiges Thema, Raphael, stell das doch mal kurz vor.
Ja, also, das ist so ein Thema, was mich schon lange, wie soll ich sagen, mit dem ich mich schon lange befasse. Und zwar die grundsätzliche Frage, deswegen machen wir das auch in unserem Podcast zum Thema Popkultur, inwieweit Kreativität ausstirbt durch natürlich KI, durch Social Media und so weiter, da kommen wir auch gleich zu. Also die Frage, ist Kreativität tot? Ja, also weil ich der Meinung bin, dass ohne Kreativität, also neue Kreativität, sage ich mal, gibt es praktisch keine Subkultur, entstehen keine Subkulturen mehr, ohne Subkultur kein Mainstream und ohne Mainstream eigentlich auch keine Popkultur. Das heißt, drehen wir uns mit der Popkultur eigentlich gerade im Kreis? Das ist so die Frage. Und das ist, glaube ich, eher so eine, wird wahrscheinlich eher jetzt so ein Zwiegespräch, was sehr darauf basiert, was man für eine eigene Meinung davon hat, weil das ist ja wenig statistisch gestützt, sage ich mal. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es ganz interessant wird, da mal drüber zu reden, wie man das so sieht.
Absolut.
Genau. Soll ich mal meine Meinung dazu sagen?
Ja, du generell ist es ja. Es ist ja eine Sache, die auch schwer zu beantworten ist, denke ich mal so, ne? Weil es ja auch eigentlich auch eine Art Entstehungsprozess ist und eine Zeit, in der sich viel verändert und die Zukunft ist natürlich so ungewiss, dass man das schwer in Worte fassen kann oder da schwer zu so einem
Eine Bewertung kommt, das ist, glaube
Ergebnis
ich,
zu
der
kommen,
Punkt.
ne? Genau.
Die Bewertung davon ist halt schwierig, weil wer ist derjenige, der bewertet, ob was kreativ ist oder nicht? Denn ein Kreativität oder sowas liegt ja auch im Auge des Betrachters und jeder würde ja alles möglich für kreativ halten. Wer entscheidet, was ist kreativ und was nicht? Und das kannst du aber, glaube ich, dann schon, man kann schon das drauf, was man machen kann, man kann analysieren, hat die Kreativität generell nachgelassen? Und das ist wahrscheinlich ziemlich unstreitbar, weil man hat schon das Gefühl, so nenne ich das ja immer, dass wir uns in einer Retromanie bewegen. Also man kann das an der Musik halt sehr gut sehen, haben wir schon oft genug darüber gesprochen. Du siehst es aber auch an ganz vielen anderen Dingen, dass wir eigentlich immer nur wieder das Alte kopieren, was es schon gab. Und das führt bei mir immer zu dem Gefühl, dass ich mich mal sehr bestätigt fühle, dass ich in so einer Art Gründerzeit aufgewachsen bin. Denn so die 80s waren ja, glaube ich, das, wenn man, wie mich sagt, das letzte wirklich kreative Jahrzehnt, aber das war ein sehr kreatives Jahrzehnt, sage ich mal. Und ist wahrscheinlich nicht umsonst kopieren wir auch ganz viel Dinge im Alltag aus den 80ern. Ne? Also vor allen Dingen Musik natürlich. Du hast ja oft das Gefühl, neue Sachen hören sich eigentlich an, wie als wenn sie aus den 80ern kommen. Das kommt ja nicht von ungefähr. Genauso wie das bei der Mode ist, genau wie es beim Design ist, wie es ganz bei ganz vielen Dingen ist, denke ich immer, ich glaube, ich bin im richtigen Jahrzehnt sozialisiert worden, weil das wird halt sehr häufig kopiert heute. Und warum ist das eigentlich so? Sprich, kommen uns keine neuen Ideen? Das ist halt die Frage. Und ich habe eher das Gefühl, aus vielen Gründen, auf die wir ja eingehen können, ist das, glaube ich, so ein bisschen so, dass wir einfach zu wenig neue Ideen haben. Und ich glaube halt, das grundsätzliche Problem ist, dass Bewertung hin oder her, ohne neue Ideen, es ist halt schwierig, eine Zukunft zu gestalten.
Also ich habe da ein bisschen andere Meinung zu. Erstens sagst du immer, dass Dinge kopiert werden. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass Dinge kopiert werden. Ich habe das Gefühl, dass das Einflüsse sind. Und auch zum Beispiel die Tipps, die ich manchmal so gebe, ne, hattest du ja auch gerade Bezug zu, den Bezug hingesetzt, dass Songs sich 80er-mäßig anhören, heißt nicht, für mich jedenfalls nicht, dass sie aus den 80ern kopiert sind, sondern das ist auch eine Art von Kreativität, damit umzugehen, so wie eine Collage auch ein Zusammenstellen von mehreren Dingen ist. Bei Retromanie bin ich voll bei dir, dass Dinge aus dem Zusammenhang genommen werden und in einen neuen Kontext gestellt werden. Aber das ist für mich nicht Kopieren aus einer alten Zeit, sondern das ist eine Art Neuentwicklung, finde ich.
Ja, sehe ich natürlich anders, weil daran ist für mich neu wäre was, was ich nicht mehr richtig verstehe, was ich erst lernen muss. Das verstehe ich sofort, weil das kenne ich schon. Das ist für mich nicht wirklich kreativ. Also wenn ich mich an Ideen anderer bediene, ist das erstmal maximal halb so kreativ. Aber du entwickelst in dem Moment ja nichts Neues, was auch nicht so leicht ist aus vielerlei Gründen. Aber ich empfinde das als nicht, vor allen Dingen nicht als Weiterentwicklung.
Aber wenn es nur ein Teil davon ist, also wenn jetzt zum Beispiel gewisse Flächen aus den 80ern kombiniert sind mit Beats oder Aufnahmetechniken aus den 2000ern oder so, finde ich, das ist das eine Kombination aus beiden.
Ja, das ist Definitionssache, aber ich finde es viel spannender, mal zu definieren, warum ist es eigentlich so, dass wir uns generell an der Zeit orientieren und nicht von Grund auf was neu machen. Also wir ist vielleicht auch blöder Begriff, irgendjemand oder weniger als früher. Woran liegt das denn, wenn dem so ist? Ich meine, da gibt es ja klare Gründe für. Also das meiner Meinung nach liegt das natürlich an der. Jetzt immer wieder der Klassiker an der Bequemlichkeit des Menschen, Dinge zu benutzen, die einem das Leben einfacher machen. Oder mit anderen Worten, den schwierigen Fragen eher aus dem Weg zu gehen. Und dass wir natürlich seit vielen, vielen Jahren mittlerweile, ich sag mal, ein Konsumverhalten an den Tag legen, was uns das Leben einfacher macht, von dem wir ausgehen können, dass es eigentlich algorithmengesteuert ist. Das heißt, immer auf das abzielt, was wir auch haben wollen, das unterdrückt natürlich im Grunde etwas Neues, weil es eben abhängig ist von Algorithmen. Algorithmen sind nichts anderes als eine KI, und eine KI greift in der Regel immer auf Dinge zurück, die es schon gibt, um Sachen an die Oberfläche zu spülen, die wir auch so haben wollen. Das ist ja alles andere als neues Erfinden. Und ich glaube, das schränkt natürlich in Summe sicherlich die Kreativität ein. Also, ne, also die bin ich mir sehr sicher sogar. Also wenn du, ich sage ja immer, ich bin froh, dass ich in der Zeit aufgewachsen bin, wo man sich von 13 bis 20 Uhr langweilen musste. Weil Langeweile und nicht wissen, was man macht, führt automatisch immer, nicht immer, aber bei vielen oder mehr als heute definitiv dazu, etwas
Kreativ zu
Neues
werden.
einfach zu entdecken, entwickeln, erfinden. Und wenn du aber die ganze Zeit schon sozusagen gedrängt wirst in eine Welt, die du auch gut findest, das ist der klassische Confirmation Bias, also diese Bubble, in der du dich bewegst, die dich eher bestätigt, als dir widerspricht, das ist ja genau der Algorithmus, der dann stattfindet, der führt natürlich dazu, dass du immer weniger dazu kommst, dir aus dem Nichts mal was Neues einfallen zu lassen. Und ich glaube, dass diese große Bewegung seit 20 Jahren, die ja letztendlich davon abhängt, dass irgendjemand anders das will, nicht du, der schränkt das Potenzial an Kreativität zwangsläufig ein, glaube ich. Das ist wahrscheinlich auch statistisch nachweisbar. Und zwar auch erstmal bisher ohne der klassischen generativen KI, die jetzt ja noch dazukommt.
Ja, aber ich stelle mir jetzt die Frage, also ich bin auch ein bisschen bei dir natürlich, aber ich stelle mir die Frage, ob das nicht immer schon so war, in der Geschichte des Menschen, dass wenn irgendwas Bahnbrechendes erfunden wurde, was natürlich auch das Leben der Menschen erleichtert hat, dadurch eben sich sehr, sehr vieles verändert hat, ne? Jetzt zum Beispiel die Druckerpresse. Durch Johannes Gutenberg. Das ist im Grunde revolutionierte das ja die Verbreitung von Wissen und dadurch wurden Bücher massenhaft produziert und zugänglich gemacht und das hat dann natürlich zu einem Anstieg der Bildung geführt und auch des kreativen Schaffens, oder nicht?
Ganz bestimmt. Nur sowas ist, glaube ich, nicht immer weiterführbar. Das ist ja auch, wenn du zum Beispiel überlegst, was die Erfindung der Fotografie bedeutet, dass man also erstmalig nicht
Total.
etwas malen musste, sondern
Total.
ein Bild von der Realität hatte, die zwar nie stimmte, weil du siehst ja, ein Bild ist nie die ganze Realität, es ist immer nur ein ganz kleiner Ausschnitt, und der ist gewollt auch möglichst positiv, weil niemand macht Bilder, wie sie wirklich sind, sondern er versucht ja so Bilder zu machen, dass sie optimal der optimale Sonnenaufgang, so, da siehst du aber nicht, dass links daneben ein Atomkraftwerk steht. Das siehst du dann halt nicht, ja. Aber trotzdem ist natürlich die Erfindung der Fotografie und des Bildes erstmalig. Es ist eine Revolution, die wir uns nicht mehr vorstellen können, weil das uns täglich umgibt. Aber das übrigens ist auch der wichtigste Punkt bei meiner ganzen Argumentation, dass natürlich das Inflationäre einer neuen Erfindung, das entwertet natürlich die Grundidee. Also wenn du, genau wie ich ja unterstelle, dass heute jeder 20 Millionen Bilder am Tag mit seinem iPhone oder mit seinem Handy generell macht, die aber niemand mehr sieht nachher, weil es einfach viel zu viel ist. Das heißt, diese Inflation, die inflationäre Nutzung von neuen Erfindungen tötet natürlich eigentlich die Idee. Das ist bei Musik so. In dem Moment, wo man das erste Mal aufzeichnen konnte etwas, das haben wir ja schon mal groß und breit erklärt, ist die Revolution da. Super. Irgendwann ist es so weit, dass es im Do-it-yourself-Verfahren jeder machen kann. Jeder kann heute Musik produzieren, führt aber dazu, dass, weil es auch jeder machen kann, nicht mehr unbedingt Profis machen. Und es ist so inflationär viel, dass es eigentlich das eigentliche Thema entwertet wird dadurch. Und das hast du bei all diesen neuen Erfindungen. Ich habe nur, das ist die Antwort auf deinen Punkt, ich habe nur die Befürchtung, dass wir nicht so viele neue Dinge erfinden gerade. Das ist ja genau das Problem.
Ja, aber man weiß es doch nicht. Guck mal, wieder zurück zum Thema Fotografie. Also bei der Erfindung der Fotografie sind doch auch neue Dinge entstanden, ne? Die Menschen haben doch auch begonnen, irgendwie die Fotografie als Medium zu nutzen und dann und das zu erforschen, ne? Also da entstanden neue Bewegungen und man hat sich mit dem Festhalten von Licht und Momenten beschäftigt, die zuvor niemand sich ansatzweise vorstellen konnten. Also, das heißt, im Grunde geht es doch eigentlich auch darum, mit Dingen umzugehen, oder? Sich Technologien zunutze zu machen und das wieder in einen neuen Kontext zu bringen.
Ja, nur diese radikalen neuen Erfindungen, die stehen ja, entstehen aber eher, wenn du natürlich maximal viel Freiräume hast. Und das ist ja genau das, was ich denke, dass das Potenzial stark eingeschränkt wird durch dieses, gibt so diese Aussage, die Krise der Gleichartigkeit. Ja, das glaube ich schon und ich sehe das auch. Also ich sehe schon, dass wenn wir über Popkultur reden, bin ich mir nicht sicher, ob wir so ein Thema in den nächsten 100 Jahren so chronologisch verfolgen können, wie wir es aus den letzten 100 Jahren haben. Das Thema Popkultur an sich, Entstehung von Popkultur, wer war das, Persönlichkeit und so weiter. Ich habe eher das Gefühl, dass man sich da Stand jetzt eher im Kreis dreht, weil wir, also wenn ich überlege, wenn wir über die Second British Invasion geredet haben, musikalisch, Synthpop in Amerika und so weiter, ich glaube, das wirst du nicht mehr so haben, weil an dem
Glaube ich auch.
Punkt, bei dem Thema, drehst du dich eigentlich schon lange im Kreis, meiner Meinung nach.
Also eigentlich fast punktgenau mit dem neuen Jahrtausend, oder? Also ich habe immer das
Ja.
Gefühl, wenn man so zurückblickt, ist es eigentlich so die Jahre 2000 bis heute. Also kannst du dir Sachen, also du kannst dir auch im Bereich Popmusik zum Beispiel Songs aus dem Jahre 2004 anhören und irgendwie hört sich das tatsächlich ein Stück weit so an wie heute.
Genau. Und das liegt natürlich, wenn liegt das, glaube ich, daran, dass eine das ist vielleicht in dem Moment noch nicht eine wirkliche künstliche Intelligenz, aber das ist ein Algorithmus, der den Großteil des Konsumverhaltens des Tages der Gesellschaft bestimmt. Das sind Algorithmen. Und aus denen bricht man viel zu wenig aus. Also man hat einen, meiner Meinung nach, einen totalen Mangel an Konsum von Dingen, die nicht einem Algorithmus unterliegen. Ne? Das heißt, man müsste eigentlich Social Media mal abschalten, man müsste das Handy abschalten und die Dinge wahrnehmen, die ungefiltert auf einen zukommen. Ich rede jetzt nicht von jedem und immer, aber ich glaube, das ist ein unglaublich großes Potenzial von Dingen, die wir konsumieren, die einem Algorithmus unterliegen und dadurch automatisch fast Mainstream sind und nicht mehr Subkultur. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass das viel zu viel stattfindet und das, was viel zu wenig stattfindet, ist das Suchen, was ungefiltert ist. Das ist aber wieder genau der gleiche Punkt. Das ist die Bequemlichkeit. Du suchst dir natürlich immer lieber etwas, was nicht anstrengend ist, was dich bestätigt und nicht was neu ist, was vielleicht anstrengend ist, über was du mehr nachdenken musst und was. Das ist, glaube ich, eher durch die Bequemlichkeit kommt halt zustande, dass du das eher nicht so machst, weil es heute halt technisch möglich ist. Früher war das nicht möglich. Da musstest du dich ja allen Dingen stellen. Und das unterbindet meiner Meinung nach auch Potenzial für Kreativität. Ja. Ich glaube, das ist
Ja, kann
das.
ich natürlich nachvollziehen. Also, das
Und wir
schränkt
sind noch
es
gar nicht,
ein, aber ich,
und wir
ja.
sind da noch nicht mal beim Thema KI, also wie eine KI heute Kreativität einschränkt, also wie KI in urkreative Prozesse eingreift gerade. Ich habe da aber aus meinem eigenen Leben eine interessante Geschichte. Habe ich ja mal erzählt, ich glaube 1987 oder 88 an meinem ersten Apple, nicht an meinem, an einem Apple Macintosh gearbeitet und gelernt, was heißt DTP, also Desktop Publishing. Das heißt, ich mache das, was ich früher im Grafikbereich zum Beispiel geschnitten habe oder für eine Druckvorlage erstellt habe, manuell, analog, kann ich auf einmal am Rechner machen. Das heißt, ich habe mir damals Adobe Illustrator beigebracht, ein Vektorprogramm, wo man halt sehr, sehr genau Grafiken erstellen kann. In meinem Fall war totaler Logo-Fetischist, also Logo-Design machen. Und meine Idee damals war, Wahnsinn, wenn man das jetzt mit diesem Tool machen kann, dachte ich, dann wird in 20 Jahren die Welt voller, tausendmal schönerer Logos sein als heute, weil das ja mit so einem Programm möglich
Und
ist.
es kam völlig anders.
Es kommt genau das Gegenteil ist passiert.
Ja.
Das habe ich damals nicht abgesehen. Das Gegenteil ist nämlich
Ja.
die Demokratisierung dieses Grafikbereichs weg von einer analogen Druckvorlagenherstellung bedeutet ja auch, immer mehr Leute können es, auch wenn sie gar keine Profis sind. Das heißt, das kann man jetzt erstmal toll finden,
Können es
aber meine Pro.
technisch.
Bitte?
Technisch können sie es, aber
Technisch, genau.
nicht mit dem Know-how jetzt eines Grafikers.
Ganz genau. Und das führt natürlich dazu, jetzt liegt wieder, ne, der Geschmack liegt ja im Auge des Betrachters. Jetzt macht im Grunde die Sekretärin des Chefs das Logo für die Firma, weil die dafür kein Geld nimmt, aber Illustrator kann oder Photoshop oder was auch immer, was man sich
Ja.
beibringen kann. Man hat natürlich kein Grundlagenwissen über Grafik, was man früher brauchte, zwangsläufig, sonst hättest du diesen Job gar nicht
Ja,
gemacht.
ich weiß, worauf du hinaus willst. Alle sind in einem Topf, ne?
Das heißt aber auch, aus unserer ich sag mal, Grafikdesigner-Sicht ist das Niveau, was du siehst, gesunken, nicht gestiegen.
Ja.
Weil du wirst halt zugeschüttet von Do-it-yourself-Günstiglösungen.
Genau.
Und das sieht man. Die
Und
Frage ist,
dazu
also.
kommen eben auch noch Sehgewohnheiten durch Social Media. Ich erinnere nur an Instagram Stories, wo man es gewohnt ist, dass alle Leute irgendwie ihre Stories zuballern mit Text und irgendwas, und kleinen Icons und das alles irgendwie schön ungeordnet. Und dadurch kommt natürlich auch, dass dadurch ist eine Sehgewohnheit entstanden, die fast zur Norm geworden ist.
Ganz genau. Das ist, ich habe das, also gut, Beispiel erklärt und abgehakt mit dem Logo-Design aus den 80er Jahren. Sehe ich heute aber komplett so, dass die Qualität eher sinkt als steigt, weil halt im Grunde viel mehr Menschen es machen können. Und die Leute klopfen ja auch allen auf die Schultern, weil sie ja im Grunde, es ist ja keine Instanz mehr da, die bewertet, ist das gut oder nicht. Früher war die Instanz, du musstest Profi sein. So. Und bei dem, was du sagst mit der Wahrnehmung, mit den Sehgewohnheiten, das ist mir im Laufe der letzten 10 Jahre total aufgefallen, dass wenn ich, muss ich zugeben, auch mal bei Instagram so in der Timeline scrolle, da siehst du auf einmal eine neue Art von Bild, also Bildgestaltung. Oder Bildverfremdung oder sowas. Hast du noch nie gesehen? Super, findest du total toll. 2 Wochen später hast du das schon 100 Mal gesehen. 4 Wochen später, jedes zweite Bild ist so. Das heißt, das Thema ist durch. Also das ist so inflationär, dass es normal geworden ist. Und zwar innerhalb von 6 Wochen. Egal, ob das Grafik ist, ob das Bildbearbeitung ist, ob das Filmeffekte sind, du gewöhnst dich viel schneller an neue Dinge, weil sie viel schneller und viel mehr verfügbar sind oder gesehen werden als früher.
Hatten wir letztens auch bei meinem Job so eine Diskussion über, wo jemand eine Frage gestellt hat, sag mal, warum posten die Leute teilweise eigentlich, warum kopieren die Leute eigentlich irgendwelche lustigen Ideen? Und obwohl da eigentlich schon jemand anders drauf gekommen sind, irgendwie kopieren sie es einfach und setzen das so auf ihre Art und Weise um. Ja,
Ja.
weil die Leute darauf geil sind, Likes zu bekommen.
Ganz genau.
Das
Das
ist der
hält
Grund.
natürlich genau 6 Wochen
Scheißegal, ob das schon
an.
mal jemand gemacht hat oder
Ganz
nicht.
genau.
Hauptsache Hauptsache Likes und
Ja.
Hauptsache Follower.
Aber da bist du schon genau beim nächsten Punkt. Wir bewegen uns ja in so einem, wie soll man das nennen? Ich nenne das vielleicht in einem Gefängnis von Buzzern, Liken und Voten, ja? Weil wir alle die gleichen Mechanismen von morgens bis abends haben auf allen Plattformen. Und zwar nicht nur Social Media, Internet, egal was wir benutzen. Alle kennen Emojis, alle kennen den Abonnieren-Button, alle kennen den Weiterleiten-Button, alle kennen jeden Social Media-Button, alle Vorschaubilder sind gleich. Das ist genau das Gleiche, dieses Thema, die Krise der Gleichartigkeit. Wir bewegen uns alle in denselben Mechanismen auf allen Plattformen. Das kann eigentlich nicht gut sein. Man fühlt sich da irgendwie zu Hause, aber ich habe eher das Gefühl, das ist eher so ein Gefängnis. Weil wir alle die gleichen Mechanismen bedienen und alle die gleichen Bilder produzieren. Und irgendwie sieht alles gleich aus. Da ist für mich, da gibt es eigentlich keinen Fortschritt, finde ich.
Ja, aber ich glaube trotzdem in genau den Medien, die alle benutzen, ist das so. Und na klar, reden wir auch davon, nicht nur von Social Media, sondern auch von Streaming und so weiter. Aber ich glaube trotzdem, dass es, solange es Menschen gibt, auch Menschen gibt, die mit Einflüssen kreativ umgehen und Dinge in neue Zusammenhänge bringen und etwas Neues schaffen wollen. Es ist halt nur eine ganz andere Herangehensweise.
Und es ist, glaube ich, das Potenzial ist weniger. Und das ist ja eher meine These. Ich sage ja nicht, dass Kreativität verschwindet, es wird weniger. Übrigens, wenn wir bei Social Media sind, kommt wieder der gleiche Punkt dazu, dass heute anders sein schwieriger ist als früher. Weil früher wurde dir auf die Schulter geklopft, wenn du kreativ anders
Ah, ja.
revolutionär warst. Das war was Besonderes. Heute wirst du bei Social Media gedisst in den Kanälen, wenn du anders bist als die anderen, weil scheinbar ist das Potenzial riesig groß ist von der Gesellschaft, erstmal was Negatives über die anderen zu sagen. Das macht Spaß scheinbar. Und dieser Gefahr setzt du dich ja aus, wenn du was anderes machst als die anderen. Oder übersetzt, wenn du kreativ bist, während die anderen das nicht sind. Und ich glaube, das ist schon was, das verhindert auch Kreativität, weil die Leute sich nicht mehr trauen, wirklich anders zu sein. Und dazu kommt natürlich noch das Gefühl, das habe ich auch ganz oft, wenn du dachtest, ich erfinde hier was Neues, also ich mache, stellst du eine Stunde später, das gibt's alles schon. Jeder Text ist schon mal geschrieben, jedes Bild ist schon mal gemalt, jedes Foto ist schon mal gemacht worden, alles. Du hast das Gefühl, alles ist eigentlich schon gesagt, weil es natürlich auch übrigens heute verfügbar ist im Gegensatz zu früher, stellst du viel öfter heute fest, hat ja jeder, das gibt's ja alles schon. Also wenn ich jetzt hier einen tollen Satz sage, dann findest du den im Internet schon von Konfuzius wahrscheinlich. Ist ein bisschen frustrierend heute halt.
Ja, also ich bleibe trotzdem dabei. Meine eigene Stimme ist individuell. Meine Gedanken sind individuell. Meine Erlebnisse sind individuell. Und meine Art und Weise, Songs zu schreiben, Harmoniewendungen zu machen, wird vielleicht, da gebe ich dir recht, beeinflusst von Produktionsmethoden, die heute möglich sind, wird auch beeinflusst natürlich von Dingen, die man so mitnimmt. Aber all dieses Sammelsurium, von dem ich gerade, alles das, was ich gerade aufgezählt habe, ist individuell,
Ja, betrifft aber ganz wichtig dich. Du redest von dir.
ja.
Dass das möglich ist, ist klar, aber nochmal, ich glaube, das nutzen immer weniger. Also ich finde diese, weil du es gerade sagst, die technischen Möglichkeiten, die du nutzt, ich glaube, heute hat diese, wenn man so will, diese technische Hegemonie hat fast schon zu einer kulturellen Hegemonie geführt. Das heißt also diese, wie soll man das nennen? Also diese Die technischen Möglichkeiten führen dazu, dass sie praktisch die Kultur bestimmen und nicht mehr der Mensch. Also vielmehr die Technik als der Mensch, weil das halt so eine Mechanik ist, die da stattfindet, die früher gar nicht stattfinden konnte. Unterbindet meiner Meinung nach auch Kreativität. Aber wenn du von dir redest und ich von mir, ist das vielleicht nicht unbedingt verallgemeinbar. Das ist der Punkt halt.
Ja, aber ich glaube, dass es viele Künstler gibt, die so über ihre eigene Kunst reden. Deswegen habe ich es ja auch als Beispiel genommen. Und ich glaube, dass es auch immer ein großes Interesse der Konsumenten gibt, an anderem Erlebten teilzunehmen.
Ist das so?
Das glaube ich schon, ja. Man sieht das ja, dass es jetzt auch Bewegungen gibt, wo Leute, also ganze Gruppen gibt, wo Leute sich extra irgendwie im Netz verabreden, jetzt zum Beispiel, um draußen gemeinsam Zeit zu verbringen oder so. Ich glaube schon, dass es dann irgendwann eine Sehnsucht von Leuten gibt, das Reale wieder zu fühlen.
Das ist die spannende Frage, also der Gegentrend. Was ist die Gegenkulturbewegung zu sowas? Gibt es die? Wo führt die hin? Also das finde ich ja die eigentlich interessante Frage.
Ja.
Weil momentan setzt KI ja noch mal einen obendrauf. Ja? Also jetzt muss man doch, habe ich vorhin gesagt, es gibt da wenig Statistik, aber es gibt eine Studie KI und bildende Kunst. Die erste in Deutschland, 3000 Künstler befragt. Und da haben 50% der Künstler gesagt, sie benutzen KI in der Ideenfindung. Und
Um
das ist
sich
halt das Problem
inspirieren zu lassen, in
in
der
der
Idee zu finden.
Ideenfindung.
Ja,
Genau.
okay.
Der Punkt ist aber nur, eine KI macht ja per se nichts Neues. Eine KI beruht ja genau immer nur auf Daten, die es schon gibt. Und wenn man sich's einfach macht, wirst du etwas machen, was es eigentlich schon mal gab. Das ist genau das Gegenteil eigentlich von was Neuem. Das ist ja sozusagen das Problem einer KI. Und das wird sich auch erstmal nicht ändern.
Ja.
Und genau weit über 50% haben aber genau deswegen von den Befragten Angst um ihre Lebensgrundlage. So also im gleichermaßen ist natürlich interessant die Frage, wo an der Stelle die Kreativität denn bleibt, wenn KI benutzt wird und oder was kann da die Zukunft sein? Und das ist ganz spannend, weil es gibt eine japanische Literaturpreisgewinnerin, die, nachdem sie den Preis gewonnen hat, zugegeben hat, dass sie zum Großteil diese Arbeit mit ChatGPT geschrieben hat. Und daraufhin ist eine Diskussion darüber entbrannt, was denn da nun kreativ dran sei. Also erstmal natürlich die Frage, muss ich ihren Preis zurückgeben, etc. Jetzt weiß ich gar nicht, wie das ausgegangen ist, aber da kam im Internet eine Diskussion in Gange, ob es nicht wahnsinnig kreativ ist, wie die Prompts gesetzt werden. Um ChatGPT dazu zu bringen, so eine Arbeit zu schreiben. Das heißt, Prompts setzen heißt, wie du die Suchbegriffe und überhaupt die Begriffe eingibst bei ChatGPT oder anderen KI-Programmen oder Perplexity, um die besten Ergebnisse zu bekommen. Also diese kreative Leistung, da wird jetzt schon gefragt, ist das nicht eigentlich der kreative Prozess? Finde ich spannend, finde ich aber auch seltsam. Also sprich,
Ja.
kreativ sind jetzt Menschen, die die richtigen Fragen stellen, um ein Ergebnis zu erzielen. Egal ob in
Ja.
Grafik, Film oder Wort oder wo, wie auch immer.
Da haben wir letztes Mal auch irgendwann drüber geredet, das hatte ich auch mal erwähnt. Es gibt eine ganz tolle Dokumentation KI im Film. Und da wurde das auch am Rande erwähnt, dass das schon eine eigene Kunstform ist, praktisch. Wie man mit welchen Prompts halt in Midjourney beispielsweise Bilder erstellt. Und das kann sehr komplex sein,
Ja,
ne?
aber wie siehst du das denn? Also wie bewertest du den Punkt, dass das jetzt sozusagen der kreative Prozess ist und nicht das Malen selber?
Was heißt, und nicht, das ist irgendwie, glaube ich, der falsche Ansatz, da so ranzugehen, dass das eine erlaubt ist und das andere nicht. Also ich finde, es hat durchaus eine Berechtigung, sagen wir mal so, anhand von Prompts sich erstens inspirieren zu lassen und das dann bis vom Hundertsten ins Tausendste weiterzuentwickeln. Es wurde in der Doku übrigens auch gesagt, dass der Ursprung immer randommäßig stattfindet, ne? Also da kann man noch so präzise den Prompt eingeben. Der Anfang ist immer ein Schuss ins Blaue. Und ab dann findet halt das Feintuning statt. Und das Feintuning kann ja wirklich vom Hundertsten ins Tausendste gehen, so, ne? Und die Ideen desjenigen, der die KI anleitet, ist ja der eigentliche Kreativprozess. Also ich finde, das hat schon auch so seine Berechtigung.
Ja, aber das, ja, sehe ich auch so. Wenn du es so machst, dass am Ende du der bist, der wirklich das Ergebnis so feingetunt hat, dass es eigentlich nicht mehr der ursprüngliche Entwurf der KI ist. Aber wer kann am Ende unterscheiden, ob jetzt 1000 Leute im Do-it-yourself-Verfahren das erste nehmen, was die KI ausspuckt, wenn sie drei Prompts eingeben, oder du 100 eingegeben hast? Das ist nämlich noch was anderes, als wenn du die Malerei nicht beherrschst und nichts machen kannst oder Photoshop nicht beherrscht und da gar nicht mit umgehen kannst oder einfach nur drei Wörter schreibst.
Aber sind wir nicht da ganz schnell auch bei abstrakter Malerei? Also wie häufig hat man das gedacht, dass man in irgendeiner Vernissage stand und dachte so, okay, das soll es jetzt sein? Ich spreche sowas ja nie aus, weil ich da Respekt vor habe.
Ja.
Aber man merkt ja immer, man hört ja immer wieder so Leute, die dann völlig respektlos in solchen Kunstausstellungen sagen, das kann ich auch. Und ich denke mir dann immer so, ja, mach doch mal.
Ja, genau das passiert ja jetzt.
Ach, da willst du drauf hinaus. Ja, nee, Moment, aber es geht hier ja nur das Werkzeug. Weil das Werkzeug und die Möglichkeiten, die wären auch für denjenigen, der sich über das Kunstwerk äußert, ja da. Der kann sich irgendwie eine Staffelei kaufen, der kann sich Farbe kaufen und der kann das genauso machen. Da sind die Möglichkeiten ja genauso da.
Ja,
Weißt du, worauf ich hinaus
ich
will?
weiß genau, worauf ich versuche das auch. Also das ist für mich und müsste eigentlich auch für dich ein bisschen schwierig sein, weil wir ja nun wirklich eigentlich professionelle Grafikdesigner zum Beispiel sind. Wir haben auch unser Geld oder wir haben Geld bekommen oder verdient durch unsere Leistung als Grafikdesigner, was andere nicht bekommen haben, weil die es nicht konnten. So, das ist unsere Profession. Und ich am Beispiel des letzten Covers, was ich gemacht habe für Disco Boys, Volume, haben wir ja drüber gesprochen, letztes Mal Volume 24, da habe ich eine KI bemüht. Und das ist für jemand, der das professionell kann, ich fand unfassbar frustrierend erstmal. Weil du eigentlich nach dem dritten Versuch weißt, das nehme ich. Dafür habe ich früher 2 Tage gesessen und mir aus dem Nichts, wirklich original aus dem Nichts, was ausdenken müssen.
Ja.
Und ich bin noch dabei zu überlegen, was macht das, also was ist da genau der Unterschied? Und ich versuche eben nicht einfach immer zu sagen, ja, das ist eben auch ein kreativer Prozess, es hat auch seinen Wert und es hat auch, ja, stimmt alles. Aber es bleibt immer noch dieses komische Gefühl, dass ich das aus Profession früher gemacht habe, in einem langen Prozess aus dem Nichts, ja, also wie zwischen 1 und 8 auf die Straße gehen und es fällt einem was ein. Das ist ja genau das Gegenteil jetzt. Es geht viel schneller, es geht viel günstiger und jeder kann es. Also das genau miteinander zu vergleichen, das fällt mir halt noch schwer. Abgesehen
Ja, ich
davon ist
verstehe
völlig
natürlich
klar,
genau, was du meinst.
abgesehen davon ist
Aber
jetzt völlig klar, dass das natürlich vielen die Lebensgrundlage nimmt, weil nochmal die Sekretärin vom Chef von der Firma XY, die sagt, ich kann mit KI ganz gut umgehen, Grafik. Und dann sagt der Chef, warum beauftrage ich eigentlich eine Werbeagentur für 100.000 Euro ein Logo zu entwickeln? Dann machst du
genau.
das doch. Jetzt mal
Ja, die
ganz
ganzen
platt und total
Bildagenturen.
polemisch. Genau.
Die
So.
ganzen Bildagenturen, die das,
Ja,
das.
brauchen wir gar nicht. Das ist, der Trend ist da völlig klar.
Ja.
Jetzt nochmal die Frage. Ist das trotzdem ein vergleichbarer kreativer Prozess, der zu einer Popkultur am Ende führt? Das ist schwierig. Also jetzt sind wir natürlich wieder ganz am Anfang der Diskussion, aber finde ich schwierig.
Ja, es ist eine neue Zeit angebrochen. Das steht auf jeden Fall fest. Ja, aber ich glaube trotzdem, ich glaube trotzdem, dass es an den Individuen und den Gesellschaften eben liegt, diese Technologien zu nutzen und die kreativen Proze in die kreativen Prozesse zu integrieren. Also ich glaube nach wie vor, dass menschliche Kreativität von Erfahrungen, Emotionen und sozialen Interaktionen geprägt ist. Und das sind Aspekte, die die KI derzeit nicht vollständig wiedergeben kann.
Ja, das, sicher. Das sehe ich auch
Und das
so.
ist immer noch der Unterschied.
Noch,
Denken wir
ja.
mal an dieses Beispiel. Hatte ich das nicht letztes Mal auch gesagt, weil du nämlich gerade meintest, dass 50% dieser Befragung ihre Existenz bedroht, als ihre
Ja.
Existenz als bedroht empfinden. Damals, als der Tonfilm aufkam, hatten sämtliche Leute Angst, ihre Jobs zu verlieren, die halt das die vor Ort, also die Orchester, die beim Stummfilm dazugespielt haben, hatten alle Angst davor, arbeitslos zu werden. Und da gab es ganze Plakate und Kampagnen. Leute, geht nicht ins Kino und schaut euch Tonfilme an, weil dadurch Existenzen gefährdet werden.
Das
Letztendlich
ist,
ist es auch eine Neuerfindung gewesen, die halt die Welt verändert
ja,
hat. Und so ist es jetzt halt auch, ne?
das bringt mich zu einem Beispiel auf dieser Digital X-Messe, wo ich war, auf diesem KI-Vortrag von Professor Dr. Namen vergessen. Der hat als allererstes, weil da ging es genau um diesen Punkt, die Angst vor dem Neuen, was sozusagen Arbeitsplätze vernichtet vom Alten. Und da hat er ein Bild an die Wand geworfen, das war aus dem, ich hätte wahrscheinlich, Ende, ich sag mal, 18. Jahrhundert, wo ganz viele Bauarbeiter mit Schaufeln ein Loch ausgehoben haben. Und dann kam ein Bild daneben, die erste Erfindung eines Baggers. Und er hat gesagt, alle die Leute haben ihren Arbeitsplatz verloren, die nicht daran geglaubt haben, dass der Bagger die Zukunft ist. Weil in dem Moment, wo du das glaubst, weißt du, du musst dich verändern. Wenn du das nicht glaubst und dagegen vorgehst, schafft nie Bagger an, weil unsere Arbeitsplätze dann weg sind. Die haben natürlich nachher keinen Arbeitsplatz mehr gehabt, ist ja klar.
Genau.
Ob das heute noch genauso an, weil ich frage mich bei ganz vielen Sachen, wo ich merke, da sind ja keine Menschen mehr, wo sind die denn alle heute? In der Gastronomie sind die nicht, weil da fehlen auch überall Leute. Also wo sind eigentlich die ganzen Leute geblieben? Das finde ich eine spannende Frage, die sich, glaube ich, auch viele stellen, weil immer fehlen überall Menschen, die da vorher waren. Wo sind die denn jetzt? Aber kann ich beantworten. Wird sicherlich eine sehr logische Erklärung für geben, aber ich habe denke immer, okay, da wo ich sie vermute, finde ich sie immer nicht, weil ich überall immer Plätze finde, wo zu wenig sind. Ist auch egal. Aber das werden wir auch hier nicht beantworten können. Die Frage ist genau nämlich eher, was wird die Gegenkulturbewegung sein? Also was ist das, wodurch wird sich gravierend etwas ändern? Und das ist, glaube ich, immer, weil etwas entsteht in einer Subkultur, die wir nicht sehen, schon als Gegenreaktion für das, was nur auf der Oberfläche stattfindet. Was das ist, keine Ahnung, aber das ist, glaube ich, geschichtlich nachweisbar, dass das immer schon so war. Finde es aber heute eine sehr spannende Frage, was das sein soll.
Übrigens, wo du gerade dieses tolle Beispiel mit dem Bagger gebracht hast, Bei Industrial Light and Magic war das ja nicht anders, ne? Ende des letzten Jahrhunderts. Auch eine tolle Doku übrigens über Industrial Light and
Ja.
Magic. Ich glaube, gibt es bei Disney Plus. Das war halt Ende des letzten Jahrhunderts. Nur kurz für Leute, die nicht wissen, was Industrial Light and Magic ist. Die sind eigentlich auch aus der Subkultur entstanden. Die haben damals die großen Filme animiert. Star Wars allen voran. Und auch bei Star Wars wusste man ja überhaupt nicht, was für eine Art Film das wird und vor allen Dingen, ob der Film überhaupt erfolgreich wird. Im ersten Star Wars-Film waren ja die meisten Leute, die daran beteiligt waren, sich unsicher, ob das irgendwie nach hinten losgeht. So, und Industrial Light and Magic hat halt die Special Effects gemacht und The Rest is History. Der Film ging total durch die Decke, aber dann eigentlich gar nicht so viel später, nämlich Anfang der 90er Jahre, waren all diese Arbeitsplätze bedroht, weil Industrial Light and Magic hat alles mit Stop in Motion gemacht und mit Modellen. Und Ende der 80er gab es dann halt die ersten Filme, die mit CGI daherkamen, also mit Computertechnologie. Eins der ersten Filme war übrigens The Abyss von James Cameron,
Und wer war CEO?
wo man, wie bitte?
Und wer war der CEO?
Von Industrial Light and Magic?
Steve Jobs.
Steve Jobs, ne? Ja,
Ja,
krass.
ja, ja. Also ehemaliger Apple-Chef, später wieder Apple-Chef. So.
Genau, hatten wir ja auch schon in
Naja.
der Folge. Na, welche Folge war das, Raphael?
Welche war das denn wohl?
Ja. Nein, welche Nummer meine ich natürlich?
Achso, oh Gott, das weiß ich auswendig. Wir haben
Genau.
ja schon 200 Folgen gemacht und ich habe
Ja, auf
keine
jeden Fall zurück
Ahnung.
zum Thema. Ich glaube, 1900, wann kam The Abyss raus? Weißt du das noch?
Das war
Das war
im
auf jeden Fall der erste Film, wo so richtig,
Anfang 90er, würde ich sagen.
nee, das war in den 80ern. Das war
Echt?
88
Okay, die
oder
Biss
so,
war noch
The Abyss.
88.
Und dann natürlich spektakulär Terminator 2. Und alle bei Industrial Light and Magic hatten das Gefühl, okay, hier bricht eine neue Zeit an, wir können alle einpacken. Viele von denen sind aber umgewechselt und sind dann auf die Seite der CGI übergetreten und andere wiederum nicht. Und da hattest du halt total recht. Viele sind dann halt auf dem Trockenen geblieben, sozusagen.
Ja, also die ewig gestrigen.
Genau.
Aber wie Kraftwerk schon so schön gesagt hat in einem Lied, es wird immer weitergehen, Musik als Träger von Ideen. Einen genialen Satz von Kraftwerk.
Super.
Ja.
Aber du, das ist doch auch ein schönes Motto, um unsere Folge zu beenden,
Genau.
oder? Ja,
Es wird
super.
immer weitergehen, Musik als Träger von Ideen.
Auf
Ich
jeden
wollte
Fall.
aber eins nochmal sagen,
Ja.
habe ich immer vergessen. Wir haben auch eine ganz, ganz, ganz kleine, einfache Webseite, neonvibes.art, also neonvibes.art. Und jeder, der sich mal überlegt hat, vielleicht mal einen Kommentar zu schreiben zu irgendwas, weil es ansonsten nicht ganz so easy ist mit einem Kommentar, weil wir haben keinen Social Media Account und solche Sachen. Da gibt es eine Kommentarfunktion. Also wer Bock hat, da mal einen Kommentar zu hinterlassen, der kann das gerne tun.
Ja, super. Das macht auf jeden Fall. Schreibt da unbedingt mal was. Wenn ihr auch Ideen habt oder so, schreibt die gern und
Genau,
schickt
schlagt
mal.
uns mal Episodenfolgen vor. Wir sind sehr gespannt.
Ja, das war
Alles
super
klar.
und hat Spaß gebracht.
Bis zum.
Bleibt uns treu und wir hören uns nächste Woche wieder, ne?
Genau.
Super. Ciao,
Bis dann, ja.
ciao.
Tschüss.
Neon Vibes. Popkultur im Wandel der Zeit. Immer sonntags, überall, wo es Podcasts gibt.